Sphärraum Talk, der Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur von Rotonda Business Club und Jung.
Hallo Anna.
Hallo Markus.
Anna, woran denkst du denn oder was für ein Bild kommt dir in den Kopf, wenn du an München denkst?
Du, vieles. Also vor allem, ehrlich gesagt, so persönliche Erinnerungen. Ganz toller Trip mit Freunden, das erste Tattoo stechen lassen. Also viele spannende Erinnerungen. Ja, schöne Erinnerungen. Und bei dir?
Okay, das erste Tattoo stechen lassen. Jetzt komme ich total spießig daher. Also ich denke bei München immer an blauen Himmel und an Leberkässemmel. Totales Klischee. Den blauen Himmel, den gibt's heute nicht. Die Leberkässemmel, die kriege ich noch, weil wir sind ja heute in München und zeichnen in München auf. Das machen wir normalerweise, haben wir bis jetzt noch nicht gemacht. Heute ist das Premiere. Das hat auch einen guten Grund, denn unser Gast kommt, ich sage jetzt mal aus München, wahrscheinlich wird er mich nachher korrigieren, aber zumindest aus dem Umfeld von München, nämlich vom Starnberger See.
Ja, und da hätten wir doch eigentlich bei dem tollen Wetter auch direkt draußen aufzeichnen können, also so eine schöne Outdoor-Folge. Aber gut, das haben wir uns jetzt bei dem deutschen Sommer nicht getraut.
Ja, das stimmt, aber das kriegen wir auch noch irgendwann hin. Dann suchen wir uns die Seen raus und dann machen wir das Open Air. Ja.
Auf jeden Fall. Aber jetzt sind wir auf jeden Fall im Studio in der Stadt und empfangen heute Michael Heigel. Er ist Managing Director bei EK Upcycle und beschäftigt sich mit nachhaltigen Lösungen für die Immobilienwirtschaft.
Genau, das Unternehmen, das ist ein Tochterunternehmen von Ehret und Klein. Das ist ein bekannter Quartiers- und Projektentwickler mit Sitz eben in Starnberg. Und E&K Upcycle ist erst 2023 gegründet, also noch ein ganz junges Unternehmen. In anderen Bereichen würde man sagen Startup, aber ich glaube, hier sagt man das gar nicht, ne, weil es nicht um digitale Lösungen geht. Der Fokus liegt auf vollumfänglicher Beratung für Nachhaltigkeitsstrategien. Das kann aber hingehen bis zur operativen Umsetzung eben auf Objektebene. Und da wollen wir jetzt natürlich hören, was er uns denn so alles zu berichten hat aus den Erfahrungen der täglichen Arbeit und aus seiner Promotion. Er promoviert nämlich auch noch, da haben wir auch noch was, was ich gerne wissen würde. Und deshalb holen wir ihn jetzt einfach mal vors Mikro. Mein Name ist Markus Gerhardt, ich bin Programmleiter Immobilienwirtschaft im Rotonda Business Club.
Und mein Name ist Anna Sebizek, ich bin Marketingmanagerin Architecture bei Jung. Herzlich willkommen bei Sphärraum Talk, dem Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur von Rotonda Business Club und Jung. Hallo Michael. Sag mal Michael, bist du eigentlich waschechter Bayer?
Hallo Anna, freut mich heute erstmal hier zu sein. Besten Dank für die Einladung. Waschechter Bayer würden meine Eltern wahrscheinlich unterschreiben. Ja, ich würde sagen, ich bin so 50-50. Also ich war sehr, sehr lange Zeit in einem kleinen bayerischen Dorf, wo ich aufgewachsen bin und dann der Klassiker zum Studieren, die große weite Welt hinaus, war in Frankfurt, in London, in Wien und jetzt sind wir in München.
Ah, okay. Super. Und dann kommt man zurück, ne? Wie ist denn das eigentlich, wenn du zurückkommst? Du hast das gerade beschrieben, ne? Du warst in London, du warst in Wien und so weiter. Ich bin ja Rheinländer und wenn der Rheinländer, also als Kölner, ich lebe in Köln, wenn du da weg bist und nach Hause kommst und dann irgendwann diese zwei Spitzen vom Dom siehst, dann kriegt man feuchte Augen. Dann freut man sich wieder zu Hause zu sein. Gibt's sowas bei dir auch, wenn du irgendwie zurück in die Heimat gekommen bist?
Absolut. Also bei mir stellte sich vor 2 Jahren die Frage, wo ich auch beruflich und privat hin möchte. Ich war lange Zeit in Wien, wie gesagt, bei einer großen Immobiliengesellschaft angestellt, als rechte Hand vom Vorstand, also da ganz viele Themen in Bezug auf Nachhaltigkeit gemacht, Immobilieninvestments, also wirklich alles, was beim Vorstand auf dem Tisch lag, habe ich sozusagen mitbekommen. Sehr, sehr viel gearbeitet, auch sehr, sehr viele Stunden rein investiert, aber irgendwann sucht man dann natürlich auch so, sag ich mal, ja, nicht den Sinn des Lebens, aber so, was einem wichtig ist. Und ich bin einfach ein Familienmensch, deswegen war dann die Entscheidung da ganz klar, wieder zurück in die Heimat zu gehen und bin da auch ganz happy.
Ja, kann ich verstehen. Also das ist irgendwie so diese Wurzeln, ne? Da kommt man doch oft drauf zurück. Ja.
Bei uns sagt man, der Horm ist der Horm, also kennt man vielleicht auch den Ausdruck. Ja. So ist es leider auch. Man muss erstmal weggehen und dann wirklich zu sehen, wie gut man es zu Hause hat.
Stimmt, das ist auch ein guter Punkt, ja.
Und dass nicht alles so schlecht ist, wie man vorher gedacht hat.
Ja, und eben um auch einfach neue Dinge kennenzulernen. Ne? Und wir sind auch ganz gespannt, heute mehr Neues von dir zu erfahren, denn ihr beratet ja Kunden zur nachhaltigen Transformation ihrer Bestände und Projekte. Wie sieht denn so ein typischer Auftrag ab? Hol uns doch da mal ein bisschen ab.
Sehr gerne. Vielleicht erstmal vorab, typischer Auftrag gibt es bei uns nicht. Wir verstehen uns als Beratungsboutique. Also wir schneidern unsere Lösungen wirklich maßgerecht auf den Kunden. Wir schauen immer, dass wir das, ja, die bestmöglichste Variante dann eben auch dem Kunden entsprechend platzieren können. Wir beraten auf Unternehmensportfolio und Objektebene. Und wenn wir uns jetzt auf Objektebene befinden, sind wir ganz klassisch in der Strategieberatung, aber immer vorm Hintergrund der Nachhaltigkeit. Also beispielsweise, wenn ein Bürogebäude nicht mehr ganz funktioniert, wenn da hoher Leerstand ist, wenn ich schauen muss, wie ich das entsprechend energetisch transformiere, aber zum Beispiel auch in der Nutzungsart. Also wir haben einen Kunden, der dem soziale Nachhaltigkeit ganz wichtig ist und der sagt zum Beispiel auch, ich möchte hier bewusst die Mischung haben, also nicht mehr 100% Büro, sondern bewusst auch ein paar Wohnungen mit dabei, im Erdgeschoss Einzelhandelsflächen. Also wir schauen hier sehr, sehr breit im Spektrum, deswegen nehme ich auch immer Abstand davon, rein Nachhaltigkeit auf die Ökologie runterzumünzen. Es ist viel mehr, also Nachhaltigkeit basiert meines Erachtens auf den drei Säulen Ökonomie, Ökologie und Soziales und hier muss ich immer schauen, dass ich, wenn ich mich auf Objektebene befinde, ein entsprechendes Produkt auch schaffe, dass die drei Dimensionen entsprechend auch abgreift. Also eben nicht nur Energieeffizienz. Also es gibt so viele Diskussionen, die derzeit sich damit befassen, wie soll ich mein Asset entsprechend energieeffizient aufstellen. Ich denke, wir müssen eigentlich gar nicht mehr darüber diskutieren. Wir befinden uns in einer Zeit, wir haben den EU Green Deal, wo wir einfach nachhaltig leben und wirtschaften müssen. Und dass eine Immobilie energieeffizient ist, denke ich, sollte gang und gäbe sein. Ich glaube, in der Zukunft geht es jetzt eher darum, nochmal so diesen Add-on auch herauszuarbeiten, was ist soziale Nachhaltigkeit.
Also würdest du sagen, dass so individuell wie die Projekte auch sind, dann oft der Punkt, der soziale Punkt sozusagen nochmal das Wichtige ist?
Unter anderem, also ich glaube, wir sind jetzt in einer Zeit in der Immobilienwirtschaft, wo sich alles radikal ändern wird. Also wir merken schon derzeit die meisten Unternehmenspleiten seit irgendwie 20 Jahren. Mhm. Es ging nur bergauf, jetzt geht es wirklich mal bergab. Mhm. Ich denke, es ist ein guter Trend, weil so trennt sich die Spreu vom Weizen. Die wirklich nachhaltig gewirtschaftet haben, die bleiben auch am Markt und die eben auch mal die Extrameile gegangen sind und bewusst vielleicht auch ein Projekt anders ausgestaltet haben als der klassische Bauträger, der halt immer das Schema F irgendwo hinbaut. Also das ist mir auch persönlich ganz, ganz wichtig, weil ich hinter meiner Arbeit stehen möchte. Also möchte am Ende des Tages sagen können, da stehe ich jetzt zu 100% dahinter und mache hier nicht Schema F und baue das in der ganzen Bundesrepublik. Mhm.
Aber am Ende ist ja auch immer, glaube ich, also dieser Punkt Wirtschaftlichkeit, ne? Das hören wir ja viel bei Veranstaltungen oder wenn man sich mit Leuten aus dem Immobilienbereich unterhält. Klar, jeder versteht, wir müssen ökologisch was machen, wir müssen energetisch was machen, CO2 einsparen und so weiter. Auch diese soziale Komponente, da wird es schon dünner, sage ich mal. Das sieht vielleicht der eine oder andere auch noch nicht so, aber es kommt ja. Aber trotzdem kommt natürlich am Ende, sage ich mal, das Totschlagargument, es muss ja wirtschaftlich irgendwie darstellbar sein. Und diese Frage von, naja, wer bezahlt das denn? Wie soll sich das denn rechnen? Das ist doch wahrscheinlich was euch auch immer noch begegnet in euren Projekten, oder? Also diese Frage, ist ja schön und gut, was wir jetzt hier alles leisten sollen, aber wie soll sich das denn alles rechnen?
Absolut, das ist, denke ich, immer die Grundfrage. Also am Ende des Tages muss sich ein Produkt auch rechnen. Wir haben Kunden, die natürlich am Ende des Tages auf den Euro auch schauen. Es gibt aber sehr, sehr viele Vehikel. Also beispielsweise haben wir in Deutschland die Fördermittelthematik. Also ich kann mir ganz viel auch wieder generieren, wenn ich sage, ich reiße bewusst nicht ab einem Bestand und baue um im Bestand. Mhm. Da gibt es Fördertöpfe, wo man sich zum Beispiel was generieren lassen kann. Dann bin ich auch wirklich ein Verfechter davon, wir sind in Deutschland überreguliert meines Erachtens. Also wir haben so viele Bauschriften, so viele DIN-Normen. Wenn hier der Gesetzgeber einfach mal bewusst reduzieren würde und beispielsweise auch das Bauen im Bestand dadurch einfacher machen würde, bräuchten wir zum Beispiel die Fördertöpfe gar nicht, weil wir dann viel schneller in der Planung sind, viel schneller in der Ausführung. Wir haben jetzt zum Beispiel auch ein Projekt, da prüfen wir gerade Umnutzung von Büro in Wohnen. Klappt leider nicht, weil wir eine Abstandsfläche nicht einhalten. Also es ist sehr, sehr schade und da würde ich mir viel mehr Flexibilität und auch Offenheit der Städte und Kommunen wünschen, weil wir sind jetzt wirklich an dem Punkt, wir müssen umbauen. Wir haben eine gigantische Transformation vor uns und der klassische Neubau meines Erachtens wird nicht mehr funktionieren. Also Deutschland ist meines Erachtens gebaut. Da gibt es auch Studien, die das hinterlegen. Es gibt ganz viele Nutzungsarten, die man zukünftig auch nicht mehr braucht. Also wenn wir uns jetzt mal die ganzen Kirchen anschauen, die Tankstellen, die ganzen Parkplätze. Also wir haben so viel Flächenpotenzial, dass wir eigentlich im Bestand oder im Betrieb dann sozusagen umbauen könnten. Ne? Und da würde ich einfach super gern auch an die Politik appellieren, hier jetzt mal bewusst ein paar Schritte nach vorne zu gehen, um da eben auch entsprechend den Wohnraum zu schaffen.
Das ist so ein, ne, es wird in einem unheimlichen Tempo, findet da eine Veränderung statt und müssen sich die Produkte verändern. Und man bewegt sich aber natürlich in so einem Regel, in einem Regelwerk, was sich mitändern muss eigentlich, ne, damit das geht, wie du das gerade beschrieben hast bei den Nutzungsarten.
Auf jeden Fall, ja, aber auch diese Veränderung der Produkte, ne? Also würdest du sagen, dass es im Endeffekt jetzt für Eigentümer und Investoren schon mehr Risikominimierung auch oder Werterhalt ist, damit sie am Ende dann nicht diese ja, klassischen Schrottimmobilien eigentlich nur noch haben?
Absolut, also unterstreiche ich zu 100%. Ich glaube, dass Nachhaltigkeit, also wird the new normal zu Englisch und alles, was on top ist, wird mir nochmal incentiviert. Aber wenn ich eine nicht nachhaltige Immobilie habe, egal ob das jetzt energetischer Natur ist oder sozialer Natur, gibt es da einfach Abschläge. Also es gibt auch Banken, die sagen ganz bewusst, wir finanzieren keine sogenannten braunen Immobilien mehr. Mhm. Bitte legt mir ein ESG oder Nachhaltigkeitskonzept vor, sonst bekommt ihr von uns auch gar kein Kapital, um das entsprechend umzubauen. Also ich glaube, da ist gerade sehr, sehr viel auch schon im Gange.
Meinst du, unabhängig von den Banken, dass wir in Deutschland auch ein Nutzungsverbot für zu schlechte Gebäude bekommen werden, also so nach dem Vorbild der Niederlande?
Sehr gute Frage. Also ich weiß, dass in den Niederlanden ja manche Büroimmobilien gar nicht mehr vermietet werden dürfen, wenn sie einer gewissen Energieeffizienzklasse nicht entsprechen. Ich denke, jetzt für den deutschen Markt wird es keine Verbote geben. Ich glaube, da sind einfach die nordischen Länder ein bisschen weiter, wenn man uns auch Schweden anschaut oder die klassischen Nordics, die sind auch in Bezug auf soziale Nachhaltigkeit viel weiter als wir in Deutschland. Also nein, ich glaube nicht, dass es Verbote geben wird, aber ich denke, dass die Regulatorik immer enger, engmaschiger wird in Deutschland auch. Mhm. Allein vor dem Hintergrund der EU-Taxonomie, wo wir jetzt noch gar nicht drauf zu sprechen gekommen sind.
Du hast es eben angesprochen, dieses Thema, den Bestand transformieren. Ne? Ich habe ein bestehendes Gebäude und das verliert vielleicht seine Nutzung. Und ich muss das umwandeln oder ich kann das umwandeln. Würdest du sagen, also kann man aus jeder Immobilie irgendwas machen? Oder kann man irgendwie, gibt es irgendwie Zahlen, dass man sagt, so und so viel Prozent, müssen wir uns ehrlich sein, werden wir gar nicht umwandeln können und die werden dann eben doch abgerissen werden und neu gebaut werden?
Also vor allgemeinen Sätzen schrecke ich immer eher zurück.
Hätte der Journalist so gerne die allgemeinen.
Ich weiß es.
Und Zahlen und überhaupt.
Aber wo ich auf jeden Fall verallgemeinern kann, ist, jede Immobilie ist einzigartig. Das heißt, jede Immobilie bedarf einer maßgeschneiderten Lösung. Und wenn, es kommt immer auf die Parameter an. Also wir haben zum Beispiel jetzt gerade einen Auftrag in Thüringen, in der Stadt, wo es eigentlich heißt, da ziehen die Leute weg, sieht eher makroökonomisch wirklich schlecht aus, aber das ist halt eine super Mikrolage und dementsprechend wird sich an diesem Standort zum Beispiel auch das Thema Wohnen, Einzelhandel und Hotel rechnen. Das hätte jetzt ein klassischer Immobilieninvestor wahrscheinlich nicht herausgefunden, weil der Desktop-Analysen technisch da durchgeht, sich die Parameter anschaut und vielleicht gar nicht vor Ort fährt. Also uns ist auch immer ganz, ganz wichtig, wenn wir Bauen im Bestand forcieren oder hier auch Konzepte liefern, wir müssen vor Ort gehen. Wir müssen auch mal die Fassade öffnen. Wir müssen mal aufs Dach gehen. Also man muss sich wirklich mal mit der gebauten Umgebung auseinandersetzen, um wirklich dann auch zu wissen, mit was hat man es eigentlich zu tun. Anderes Beispiel, auch ein Kunde von uns in Dortmund, da haben wir alle Unterlagen vorher bekommen. Der Kunde meinte, Desktop-Analyse reicht, Michael, müsst nicht vor Ort hinfahren. Da habe ich gesagt, bitte machen wir auch umsonst. Wir schauen uns einmal in Persona vor Ort an und wir haben dann wirklich herausgefunden, dass das, was in der Baugenehmigung stand, in großen Teilen so auch nicht gebaut war. Also hätten wir da nicht vor Ort die Begehung gemacht, wäre das gar nicht aufgefallen. Also beispielsweise die Dämmdicke war viel, viel geringer, als in der Baugenehmigung drin war. Und es ist halt dem Investor nie aufgefallen, weil der hatte das Asset angekauft, 20 Jahre Mietvertrag, da war die Telekom drin. Telekom ist jetzt rausgegangen und jetzt muss er umbauen. Also deswegen, also wir bei der Upcycle, wir appellieren da auch ganz bewusst immer dran, darauf, in den Bestand zu gehen und eben vor Ort sich das Ganze anzuschauen. Weil es ist ein lebendes Objekt.
Ja. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ne? Generell. Das hat man ja auch oft, wenn es um das Management von Gebäuden geht, dieses Thema der Datenlage und weiß ich eigentlich, was für ein Objekt ist das, was ist da verbaut worden? Und dann nochmal diese Abweichung von, naja, das steht im Plan, das steht in den Unterlagen und wer hat eigentlich nachgehalten, wenn da mal irgendwie was umgebaut worden ist oder ob die Dämmung wirklich so ist, wie sie ist. Kürzlich hatte ich ein Gespräch, wo jemand gesagt hat, dann haben sie festgestellt, die Türen sind irgendwie in die andere Richtung eingebaut worden, was dann an bestimmten Stellen einfach zu Problemen führen kann. Ne? Also dieses Vor-Ort-Gehen ist eigentlich unersetzlich. Ne? Ja.
Zum Stichpunkt vor Ort passt vielleicht auch noch ganz gut die Lage. Ne? Wir kommen nicht drum rum um das Thema immer wieder die Lage. Wie schätzt du das denn ein in C- und D-Lagen zum Beispiel? Weil da ist die Wirtschaftlichkeit ja auch oft noch schwieriger abzubilden.
Ich finde das auch, das ist ein total interessanter Punkt, ne? Weil dieses, ob ich jetzt in einer A-Lage baue oder in einer D-Lage, die Baukosten sind, sage ich mal, die gleichen, die Personalkosten am Ende wahrscheinlich auch so, aber ich kriege ja viel weniger Miete oder viel weniger Verkauf.
Das stimmt, aber ich bekomme meistens auch immer mehr Baurecht. Also unsere Erfahrung zeigt wirklich, dass in den C- oder D-Lagen, wenn man da auch bewusst reingeht und investiert, da die Stadt oder die Kommune eher offen ist, auch nochmal mehr an Baurecht zurückzugeben. Weil ich sage auch immer, also wenn man umbaut, wenn man sich bewusst mit dem Bestand auseinandersetzt, es muss sich am Ende des Tages auch rechnen. Und da wäre zum Beispiel eine Incentivierung mehr Baurecht oder eben auch der Vereinfachung der Vorschriften, dass man vielleicht mal von Abstandsflächen absieht, wenn man einen Meter nicht einhält und dann trotzdem eben die Umnutzung zulässt.
Mhm. Mhm. Ich würde mal gerade einen kleinen Einschub machen. Ich weiß gar nicht, ob du in dem Projekt auch beteiligt warst, aber ich glaube, ihr habt von Ehret und Klein aus ein Projekt, ist es in Warschau auch so eine Bestandsumwandlung? Da habe ich was gelesen, wo nach dem, also da sind die Baunormen quasi des Entstehungszeitraums des Gebäudes durfte benutzt werden. Hast du da irgendwie einen Einblick rein in dieses?
Ich glaube, Projekt? Du spielst auf das Projekt in Athen an, weil
Athen ist
immer noch nicht aktiv.
Athen ist ja. Es, richtig, genau.
Das stimmt, also das Athener Projekt ist sehr, sehr zukunftsweisend meines Erachtens, war ja auch schon vor Ort. Also ich hole mal ganz kurz aus, ich habe begonnen bei Ehret und Klein Ende letzten Jahres und da eben als rechte Hand von den beiden Gründern, das heißt vom Herrn Ehret und vom Herrn Klein, deswegen da auch sehr, sehr viel mitgenommen, wirklich von den beiden, auch von der DNA her, wie deren Visionen sind, wie deren Werte sind, also wirklich sehr, sehr inspirierend meines Erachtens. Und die haben sich eben entschlossen, da eben auch bewusst in den Athener griechischen Markt zu gehen, weil derzeit immer mehr Investoren da auch reingehen. Und das Projekt, wo du jetzt drauf anspielst, das ist ein Projekt, das war ein ehemaliges Verlagsgebäude, also hatte einmal einen historischen Wert einfach von der Lokalität her und auch von der Nutzung. Und hier wurde dann bewusst im Bestand umgebaut. Es wurde auch ein sogenannter Lichttunnel von oben bis unten durchgesteckt. Das heißt, es wird natürliches Licht vom Dachgeschoss mittels Spiegeln, also es sieht ganz fancy aus, kann ich euch dann gerne auch mal im Nachgang durchschicken, gerne. Bis unten ins Erdgeschoss schaffen wir es hier, natürliches Licht zu platzieren. Also es ist auch eine Qualität, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, ist auch viel mit Wellbeing, also dieser Social-Faktor. Wie fühlt sich der Nutzer im Gebäude wohl? Und da ist die Projektentwicklung meines Erachtens sehr, sehr wegweisend in Athen. Also ich finde das ein sehr, sehr schönes Projekt.
Und das habe ich doch richtig im Kopf, oder? Dass da nicht das heutige Baurecht sozusagen in manchen Bereichen angewendet wird, sondern dass das quasi erlaubt war. Ihr durftet das anwenden, was halt zur Zeit galt, als das Gebäude ursprünglich mal gebaut worden ist.
Das stimmt, genau, weil in Athen da die Rechtslage auch etwas anders ist.
Ach so, das kann man, weil ich gerade sagen wollte, das sollten wir doch vielleicht so nach Deutschland holen.
Aber ich hätte viele Ideen, dass man nach Deutschland holen kann, aber es passiert leider viel zu wenig. Also wir sind wirklich überreguliert. Wir müssen schauen, dass wir hier die Normen abbauen. Der Zier hat ja auch letztens neue Zahlen veröffentlicht, also bis zum Jahr, muss ich mal kurz nachschauen, 2027 gehen die davon aus, dass bis zu 800.000 Wohnungen in Deutschland fehlen.
Ja, ja.
Also das ist eine krasse Zahl, die muss man sich mal vor Augen führen. Das ist einmal ganz Frankfurt fehlt an gebautem Umfeld.
Ja, und das ist, glaube ich, sogar
die Diskrepanz zwischen Actuals zu Englisch und dann eben was wirklich gebaut wurde.
Ja, ja. Ja, könnten wir viel drüber reden, was wir alles nach Deutschland holen wollen. Aber ich glaube, dann reicht uns die Zeit nicht.
Ja, genau.
Genau, reden wir vielleicht mal über das, was schon da ist. Denn wir haben da noch einen ganz spannenden Punkt. Und zwar hat 2022 E&K eine Partnerschaft mit der TU München gegründet. Und dabei geht es um Low-Tech-Lösungen für mehr Nachhaltigkeit. Und mit dem Maschinenhaus Schwabing gibt es auch schon ein ganz besonderes Transformationsprojekt. Und wir würden uns sehr freuen, da mehr von dir drüber zu erfahren.
Ja, sehr gerne. Ist eines unserer Pilotprojekte. Also das Maschinenhaus in Schwabing war ein ehemaliges Maschinenhaus vom Krankenhaus, das eben auch da in der Nähe ist. Stand sehr, sehr lange Zeit leer, wurde dann von uns angekauft und überplant, also da bewusst auch im Denkmal, dass wir sagen, wir erhalten hier die Strukturen und setzen dann coole, loftartige Büroflächen rein, sind über 4 Stockwerke in einer großen Halle, muss man sich das vorstellen. Wir schaffen es aber trotzdem, da auch im akustischen Komfort zu gewährleisten, eben mittels Möblierung. Also wir gehen da ganz bewusst einen anderen Weg. Wir haben da auch Steelcase mit dabei. Also würde man sagen, der Porsche unter der Büromöbeleinrichtung, der da auch bewusst dann mit am Objekt forscht. Du hattest ja vorher die Forschungsinitiative mit angesprochen, mit der TUM. Wir werden, sobald das Asset bezogen ist von den Mietern, mit der TUM zusammen Messpunkte installieren. Das heißt, Messpunkte bei den einzelnen Nutzern und dann messen, wie verhalten die sich im Gebäude. Also wir haben unterschiedliche thermische Zonen. Wir haben da auch einen Low-Tech-Ansatz im Maschinenhaus. Das heißt, unten ist eher ein bisschen frischer und umso weiter ich natürlich nach oben gehe, weil warme Luft nach oben steigt, umso angenehmer, umso wärmer wird es. Mhm. Wir erforschen da dann mit der TUM zusammen, ob dann wirklich die Damen, sag ich jetzt mal, eher dahin gehen, wo es ein bisschen wärmer ist, da einfach das Nutzerverhalten entsprechend dann auch darstellen zu können. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil derzeit im Bürogebäude ist es so, also ich kann jetzt von uns sprechen, einem ist zu warm, dem nächsten ist zu kalt, der andere findet es super und der vierte, der dreht dann irgendwas an der Regulierung rum. Das würde im Maschinenhaus bewusst nicht der Fall sein, weil wir sagen, lieber Mitarbeiter, du kannst hier deinen Platz selber aussuchen. Wenn es dir zu warm ist, geh unten ins Erdgeschoss, da wird die frische Luft sozusagen angesogen. Wenn es dir eher zu kalt ist, dann geh eher ein bisschen weiter höher in die anderen Flächen. Also ist sehr schwierig jetzt verbal zu erklären, mit einem Plan, glaube ich, ein bisschen einfacher, aber so als Conclusio unterschiedliche Komfortzonen innerhalb einem Gebäude.
Aber ich finde, das gibt schon einen sehr guten Einblick auch so auf der Tonspur und das passt ganz gut zu einem Gespräch, was Markus und ich letztens auch noch geführt haben, weil wir so ein bisschen auf den Punkt gestoßen sind, diese Aussagen, wir brauchen mehr dümmere Gebäude, ne? Trifft man ja ab und an doch drauf und ich finde, wie du es beschrieben hast, euer Projekt spricht jetzt wieder dafür, dass da ein großer Unterschied herrscht zwischen Low-Tech und dummen Gebäuden, weil das, was ihr da plant, ist absolut nicht dumm, oder wie siehst du das?
Wir nennen Smart Low-Tech. Also Low-Tech, das bewusst eben schlau ist, weil wir sagen, klar, wir brauchen Zähler, klar, wir brauchen dann auch entsprechende Einrichtungen, die Nachhaltigkeits-KPIs messen, aber zu viel Technik ist auch nicht nachhaltig. Also allein in der Produktion, in der Wartung, bei den Betriebskosten, da haben wir dann wieder das Thema soziale Nachhaltigkeit. Also wenn ich mich jetzt im Wohnbereich befinde, muss ich da wirklich alles be- und entlüften maschinell.
Ja, eigentlich ist es dann in dem Moment gar nicht dumm, sondern es ist eigentlich sogar besonders intelligent. Ne? Es ist aber, man verzichtet vielleicht auf Technik und baut clever. So müsste man es eigentlich
Bewusste
sagen.
Das Bewusste weglassen, ja. Nennen wir es auch.
Ja, aber auch vom Begriff. Also ist, finde ich, Smart Low-Tech ist auf jeden Fall was, womit ich mich sehr gut identifizieren kann, würde ich sagen. Weil wir werden ja auch mit dem Thema konfrontiert von Jungen. Ne? Also Thema eben technische Gebäudeausstattung, Gebäudesystemtechnik widerspricht sich ja vom ersten Eindruck vielleicht. Aber das muss eben nicht zwingend so sein, genau wie du es jetzt beschrieben hast, dann gewisse Messpunkte einzurichten und so weiter. Also du brauchst schon eine gewisse Intelligenz, um dann eben auch an anderen Stellen Technik einsparen zu können.
Also es so zu machen, also es clever zu machen, anstatt, ich sag mal, so hoch zu züchten, ne? Und zu sagen, so auf jeder, du hast eben gesagt, das Gebäude hat vier Ebenen. Man könnte auf jeder Ebene irgendwie eigene Klimageräte irgendwie einbauen. Ne? Das wäre dann wirklich dumm, ne? Dann hätte man viel Technik drin, aber das wäre dann dumm. Ja, das ist ganz, ganz spannend. Aber finde ich super, dass das auch so wissenschaftlich dann hinterlegt ist oder hinterlegt wird.
Das ist uns auch sehr, sehr wichtig bei Ehret und Klein generell. Also wir haben ja mehrere Partnerschaften, also mit der TUM zusammen, mit dem ICG, beim ZIA sind wir aktiv. Ich promoviere berufsbegleitend. Also das ist uns schon auch ein wichtiges Thema, weil wir sagen, gerade im Nachhaltigkeitsbereich, da tut sich so viel. Da muss man von diesen Technologien einfach profitieren, wenn man den Kunden am Ende des Tages gut beraten möchte. Also ich kann ja nicht sagen, ich verkaufe hier Wissen von vor 5 Jahren. Also deswegen ist uns das auch wirklich ein Anspruch, auch ein persönlicher Anspruch von mir, zu sagen, wir haben hier immer das aktuellste Wissen und die bestmöglichste Lösung für das Objekt.
Dann lass uns doch einmal auf ein Thema gucken. Du hast das eben eingangs schon kurz gestriffen. Das Thema des Sozialen in ESG, also das S in ESG. Ne? Wir haben viel und ausführlich und lange als Branche übers E gesprochen und tun das auch immer noch. Aber das Soziale ist wahrscheinlich mindestens genauso wichtig. Wie bekommen wir denn operativ diesen sozialen Faktor in Immobilienprodukte, sage ich jetzt mal, rein? Weil am Ende ist ja, ne, auch eine Immobilie ist am Ende ein mit Zahlen hinterlegtes Werk, ne? Und der Investor will Rendite haben und die Bank muss auch Zahlen haben, um rechnen zu können. Wie kriegt man dieses S da irgendwie reingepackt?
Sehr schöne Frage, besten Dank dafür. Das S ist auch schon in Zahlen zu fassen. Also es gibt eine Studie von der ICG, also Institut für Corporate Governance, basiert auf einer Promotionsarbeit. Die Dame hat wirklich die S-Faktoren qualitativ eingeordnet auf Basis der EU-Sozialtaxonomie. Da ist auch einiges in den Startlöchern, das bald auch noch in die Regulatorik gegossen wird in den nächsten, ich schätze mal, 2 bis 5 Jahren. Und die hat es wirklich geschafft, auf Basis von 80 einzelnen Kriterien eine Immobilie in Bezug auf S zu ranken. Um da mal ein paar Beispiele zu geben, zum Beispiel, wie ist das Sicherheitskonzept? Ist genügend Belichtung da? Also fühle ich mich dort sicher, wenn ich abends zum Beispiel aus meinem Büro rausgehe? Sind genügend Fahrradabstellplätze da? Kann ich mich duschen nach dem Fahrradfahren? Also da wirklich sehr, sehr breit aufgestellt. Also klares Ja, S ist messbar. Ich bin auch noch in anderen Fokusgruppen mit dabei zum Thema Messbarmachung des S in ESG oder sozialer Nachhaltigkeit, weil es gibt auch in der Forschung super viel, bloß es beginnt gerade so ein bisschen in die Immobilienwirtschaft hineinzusteuern. Das ist ja immer das Thema, möchte ich wirklich Frontrunner sein oder möchte ich eher hinterher hinken als Unternehmen? Mhm. Wir sagen ganz klar, soziale Nachhaltigkeit ist ein Muss, wir müssen uns darauf vorbereiten und wir müssen es auch bewusst schon in unseren Projekten mit integrieren. Es sind aber auch banale Sachen, also zum Beispiel in der Vergangenheit bei Ehret und Klein war schon immer gang und gäbe, dass man auch bestimmte Flächen für Künstler zur Verfügung gestellt hat, in der Zwischennutzung. Klar ist in der Zwischennutzung, aber ist ein anderes Mindset als ein großer Insti, der zum Beispiel nur Rendite getrieben ist, wo der Asset Manager sagt, ich habe hier meinen Cashflow, ich habe keinen Leerstand, alles andere mache ich nicht mehr. Deswegen sage ich auch ganz bewusst, wenn man nachhaltig agieren möchte, geht bewusst diese Extrameile und ja, verwaltet das Gebäude, als wäre es euer eigenes, als wäre es euer Baby. Also wenn du dein Baby hast, schaust du auch, wie mache ich das noch größer, wie mache ich das noch besser und versuche eben auch diese Nachbarschaft mit einzubinden bei einem größeren Asset. Muss natürlich auch immer abstimmen, wenn man jetzt ein kleines Mehrfamilienhaus hat, macht das keinen Sinn, aber so alles ab 3.000, 4.000 Quadratmeter finde ich ja fast schon pervers, wenn man da nichts für die Nachbarschaft auch macht.
Ja. Ist aber vielleicht auch tatsächlich so ein Paradigmenwechsel oder eine andere Herangehensweise, als wir das lange in der Immobilienwirtschaft so gewohnt waren, ne? Wo man eher sehr Rendite getrieben und auf sein Objekt quasi nur geguckt hat. Und jetzt soll man quasi den Blick heben und mehr auch in die Nachbarschaft gucken und auf andere Themen gucken, ne? Also wir haben das Klimathema und Energiethema sowieso. Jetzt haben wir gerade über soziale Themen gesprochen. Da kommt natürlich schon der ein oder andere und sagt so, ja, was sollen wir denn noch alles mit Immobilien irgendwie machen, ne? Wir sind ja jetzt kein Wohlfahrtsverein, wir müssen auch noch Geld verdienen. Also ich finde, man merkt so, es gibt schon bei den einen oder anderen da schon auch noch so eine Abwehrhaltung, ne? So nach dem Motto, jetzt aber auch mal gut. So.
Bin ich bei dir, aber wenn man sich die EU-Regulatorik anschaut, wird diese Abwehrhaltung bald nicht mehr standhalten. Also es kommt halt einfach.
Ja.
Es gibt Renovierungsraten, die man einhalten muss pro EU-Land. Da ist Deutschland meilenweit von entfernt, das zu erreichen, was eigentlich rechtens ist. Ich bin jetzt dann wirklich mal gespannt, was in den nächsten Jahren dann auch, ja, für Repercussions kommen. Ja, es sind auf jeden Fall Strafen, die da kommen werden, wenn ich nicht explizit die Renovierungsraten einreiche. Schweden zum Beispiel ist sehr, sehr gut, also da auch wieder Vorreiter. Mhm. Die haben auch im Energiemix nahezu alles auf Renewables umgestellt. Sind wir in Deutschland auch erst bei 23% die aktuellen Zahlen.
Ja, ja, und da kann man, wenn man da allein in das Thema dann reingeht, ne, dann redet man über Infrastruktur. Wir hatten Anna und ich letzte Woche den Johannes Fütterer zu Gast, ne, der uns auch erzählt hat, dass ja in manchen Gemeinden es schon so ist, da dürfen gar keine Ladesäulen und keine Wärmepumpen mehr ans Netz, weil die Infrastruktur jetzt schon überlastet ist irgendwie. Aber das Fass machen wir am besten gar nicht auf, sonst, wie haben wir eben gesagt, sonst sitzen wir hier noch einen ganzen Tag. Ich würde ein Thema auf jeden Fall gerne noch mit dir besprechen, Michael oder wir, und zwar das Thema deiner Promotion. Da geht es ja um Nachhaltigkeit in der Immobilienwirtschaft und wenn ich es richtig gesehen habe, ich glaube, die ist ja auch bald fällig, die Promotion. Ich glaube, September.
In den Endzügen,
ne? In den Endzügen, sehr gut. Er sitzt ganz entspannt hier im Podcast-Studio. Also es scheint auf einem guten Wege zu sein. Was für neue Erkenntnisse können wir denn da erwarten?
Ich hole mal ganz kurz aus. Also ich habe qualitativen Research gemacht, das heißt klassische Literaturrecherche gemacht und dann eben Interviews mit Top-CEOs von großen Immobilienunternehmen, die eben in der Europäischen Union tätig sind, da im Hinblick auf Nachhaltigkeitstoolkits. Also gibt es einfache Kriterien, Tools, Methoden, die schon da sind, die ich in der Privatwirtschaft einfach nutzen könnte. Also so als generelle Ausgangssituation, Fragestellung, was gibt es alles Neues? Also eher nicht so Positives, aber wir wollen ja hier ehrlich sein. Wir sind vor allem in Deutschland wirklich hinten nach im europäischen Vergleich. Die Nordics sind die einzigen Länder, die derzeit die Dekarbonisierungsziele erreichen, die auch bewusst auf Zirkularität mehr setzen. Das ist auch ein Thema, wird bei uns immer angesprochen in jeder Panel-Diskussion, aber ich habe noch nicht wirklich einen Anbieter gesehen, der das von A bis Z in irgendeinem Projekt schon durchgesetzt hat. Also wir sind da leider nicht mehr Frontrunner in Deutschland. Wir müssen da aufholen. Neue Erkenntnis: Die Leute haben Lust drauf, also es ist angekommen auf der Führungsebene. Kein CEO, den ich interviewt habe, hat gesagt, Nachhaltigkeit, das schauen wir uns gar nicht an bei uns im Konzern. Also es ist präsent, ist auf jeden Fall positiv, um hier nicht nur Negatives zu berichten, aber die Herausforderung ist immens. Und was auch alle Teilnehmer gesagt haben, es muss irgendwie eine Incentivierung kommen seitens Städte oder Kommunen oder Bundesregierung, um eben das ganze Thema dann auch wirtschaftlich darzustellen. Das hatten wir vorher auch schon kurz. Also da dann auch wieder die Themen Deregulierung, bewusst vielleicht auch mal ein bisschen mehr Baurecht zuzulassen, wenn jemand sich mit einem Bestand auseinandersetzt und nicht abreißt und neu baut. Auch ganz interessantes Thema, das sogenannte Abrisskataster, den jetzt einige Städte und Kommunen diskutieren, einzuführen. Vielleicht schon mal gehört. Also da muss ich dann wirklich belegen, warum ich ein Gebäude abreißen möchte und nicht neu bauen. Und ich denke, das ist genau sowas, was wir brauchen. So wird mehr Bauen im Bestand auch incentiviert und ja, einfach forciert von den Städten und Kommunen, wenn die so ein Abrisskataster einführen.
Spannend, ja. Also auch wo du jetzt nochmal diesen Ausblick gibst und ja, das wirklich so qualitativ erforscht hast, finde ich es total interessant, wie sehr sich das auch in unseren bisherigen Folgen, also oder wie sehr sich da die Themen gleichen. Gut, das ist jetzt auch wenig verwunderlich in der aktuellen Zeit, aber ich bin einfach mal wahnsinnig gespannt, wenn wir in 2 oder 3 Jahren wieder hier zusammensitzen, wie denn dann schon alles aussieht. Ich könnte mir vorstellen, dass sich dann schon sehr, sehr viel verändert hat.
Ja, dass sich dann wirklich was getan hat, ne? Weil, genau, ich gebe dir recht, man hat immer wieder das Gefühl in den Gesprächen, es sind so ähnliche Punkte, die sich rauskristallisieren. Und da muss aber auch was passieren, ne? Ja. Damit man eben in 2 Jahren nicht hier sitzt und sagt, jetzt reden wir immer noch darüber. Ne? Also so ein bisschen wie, ich glaube, du hast es eben auch gesagt, wir haben so viele Verordnungen und das müsste weniger werden, das ist gefühlt seit... Ich bin seit 20 Jahren in der im Immobilienjournalismus und das habe ich, glaube ich, vor 20 Jahren irgendwie auch schon gesagt. Ne? Und das so, aber jetzt sind andere Themen auf der Tagesordnung und da ist die Not und der Druck jetzt, glaube ich, so groß, dass ich da jetzt schon die Hoffnung hätte, jetzt passiert dann auch wirklich was.
Ja. Ja, oder einfach auch mal machen. Also wir sagen auch bei Bauen im Bestand, man kann nicht die Lösung von der Stange da anbieten. Man muss halt einfach auch mal umbauen, man muss die Decke runterreißen und dann, wenn da Asbest darunter ist, dann findet man auch eine Lösung. Also einfach mal im Reallabor, wie an einer lebenden Immobilie, versuchen, das Ganze umzubauen. Also ich denke auch immer, zu viel Planung vorab kann auch schädlich sein für so Bauen im Bestand Projekte. Wenn ich immer nur die Risiken sehe, klar, dann würde ich auch sagen, okay, abreißen, neu bauen, kann ich besser kalkulieren.
Ja. Ja, und dann ist wieder dieses, ne, also man muss vor Ort gehen, man muss einfach mal machen und man muss dann Lösungen finden. Genau,
und dann ist es teilweise auch günstiger als der Neubau. Also wir haben auch ein Projekt, da haben wir die Kostenkalkulation gemacht, durch eine super gute Vorbereitung, wo wir einen Investor zeigen haben können, hier, lieber Investor, Bestand ist 20% günstiger als Neubau.
Super.
Wir bedanken uns für deine Zeit, für das tolle Gespräch und die Einblicke. Ich weiß nicht, Markus, hast du noch was zu ergänzen?
Ja, ich versuche nicht mehr Warschau und Athen miteinander zu verwechseln und ich freue mich auf meine Leberkäse immer gleich.
Das klingt sehr gut.
Jetzt bleibt uns eigentlich nur noch eins zu sagen, nämlich vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn Sie uns zu dieser Folge von Sphäre im Talk etwas sagen möchten, Lob, Kritik oder einfach Ihre Gedanken, wenn Sie uns ein Thema vorschlagen möchten oder vielleicht einen Gast, die oder den, die Immobilienwelt da draußen unbedingt mal hören sollte, dann können Sie uns schreiben. Am besten direkt an talk@rotonda.de oder talk@jung.de.